Wir sagen, 50 Euro ist erstens viel zu wenig Geld und zweitens, jeder Mensch sollte das Recht haben, selbst zu bestimmen. Also das ist eigentlich die Grundlage. Jeder Mensch sollte selbst sagen können, ich möchte Bargeld, ich möchte Online-Überweisungen tätigen, ich möchte selbst entscheiden oder ich darf selbst entscheiden, wie ich mein Geld verwalte. Und das ist ein Grundrecht.
Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Ein herzliches Willkommen an alle ZuhörerInnen. Wir laden euch heute ein, bei einer neuen Special-Folge von Melting Pot dabei zu sein. Was ist so special an unserer aktuellen Ausgabe? Wir sprechen heute nicht vor allem über Forschungsprojekte und Ergebnisse, sondern über eine aktuelle politische Entwicklung und deren praktische Umsetzung, die wir wissenschaftlich einbetten möchten. Wie einige vielleicht auch mitbekommen haben, ist gerade das Thema der flächendeckenden Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete medial sowie politisch aktuell. In den letzten Monaten wurde die Bezahlkarte in immer mehr Städten und Bundesländern eingeführt, begleitet von Kritik und Protesten, sowohl wissenschaftlich als auch aktivistisch. Ein Beispiel hierfür ist die Initiative Bezahlkarte stoppen in Freiburg. Wir haben heute eine ehrenamtliche Unterstützerin als Gästin bei uns. Bevor wir in dieser Folge mit unserer Gästin Fritzi von Bezahlkarte stoppen Freiburg sprechen, geben wir euch ein bisschen Hintergrundwissen über das Thema und den Anlass dieser Folge. Mit mir zusammen moderiert heute Anna, die uns jetzt ein paar Fragen zur Bezahlkarte beantworten wird. Hallo Anna.
Hi Andrea.
Anna, erklär uns doch erstmal, was ist denn überhaupt die Bezahlkarte?
Ja, gerne. Im November 2023 hat die damalige Bundesregierung noch mit den Ministerpräsidenten der Länder beschlossen, dass jetzt flächendeckend in allen Bundesländern eine Bezahlkarte für Geflüchtete eingeführt werden soll. Und die rechtliche Grundlage hierfür ist das Asylbewerberleistungsgesetz, das den Anspruch auf staatliche Leistungen für alle Geflüchteten regelt, die sich aktuell in einem Asylverfahren befinden oder deren Asylgesuch abgelehnt wurde. Und da, wo die Bezahlkarte jetzt eingeführt wird, erhalten diese Geflüchteten ihre Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz jetzt nicht mehr als Bargeldauszahlung oder per Überweisung auf ein Konto, sondern nur noch in Form von einem Guthaben, das dann auf die Bezahlkarte geladen wird. Jetzt als Beispiel, um welche Beträge es hier überhaupt geht, bei einer alleinstehenden Person, die sich in einer geflüchteten Unterkunft befindet, die dort wohnt, sind das monatlich 204 Euro.
Okay, und was hat sich denn jetzt konkret geändert?
Ja, also durch die Formulierung im Gesetzestext im Asylbewerberleistungsgesetz sind solche Bezahlkartensysteme grundsätzlich auch schon vorher möglich gewesen, also schon seit dem Erlass des Gesetzes 1992 eigentlich, weil es da im Gesetzestext heißt, dass Leistungen auch in Form von Wertgutscheinen oder anderen vergleichbaren, unbaren Abrechnungen oder von Geldleistungen gewährt werden können. Und vereinzelt haben Kommunen das auf dieser Grundlage auch schon früher gemacht und eingeführt, aber aus solchen Pionierversuchen ist keine wissenschaftliche Evidenz gezogen worden, welche Folgen das hatte an den Orten, wo die Bezahlkarte eingeführt wurde. Mhm. Und jetzt im Herbst vor 2 Jahren haben dann die Ministerpräsidentin und die Bundesregierung trotzdem beschlossen, dass die Bezahlkarte flächendeckend kommen soll. Und deshalb haben Bundestag und Bundesrat eine Änderung am Gesetzestext beschlossen, sodass jetzt die Bezahlkarte an allen Stellen, wo die möglichen Formen der Leistungsgewährung aufgeführt werden, auch explizit genannt wird. Also das heißt, diese Gesetzesänderung stellt jetzt eine stärkere Absicherung für die Länder dar, weil ja jetzt die Bezahlkarte flächendeckend kommen soll. Und seitdem haben in allen Bundesländern außer in Berlin Kommunen und Landeseinrichtungen angefangen, Bezahlkartensysteme einzurichten.
Okay, und heißt es jetzt, dass die Bezahlkarte jetzt überall einheitlich eingeführt wird und auch unter ähnlichen Bedingungen?
Eben tatsächlich nicht, weil ja die Länder und Kommunen selbst über die konkrete Ausgestaltung von Asylbewerberleistungen bestimmen können. Und das heißt, dass Geflüchtete, je nachdem, welcher Kommune sie nach dem Aufenthaltsgesetz bzw. Königsteiner Schlüssel zugewiesen werden oder für welche Kommune eine Wohnsitzauflage besteht, unter sehr unterschiedlichen Bedingungen leben müssen. Und das kommt daher, dass gesetzlich festgelegt ist, dass die Landesregierung die Details dazu, wie die Leistungen ausgezahlt werden, bestimmen können, aber nicht müssen. Also das heißt, sofern ein Bundesland es nicht anders will, lässt das Asylbewerberleistungsgesetz den jeweils zuständigen Behörden vor Ort Ermessensspielraum, wie sie Leistungen auszahlen wollen. Also sei das jetzt per Sachleistung, Überweisung auf ein Konto oder eben die Bezahlkarte. Und es lässt auch Ermessensspielraum, wenn eine Bezahlkarte eingeführt wird, wie viel Bargeld mit der Bezahlkarte innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgehoben werden kann. Oder welche Einschränkungen bestehen hinsichtlich Überweisungen ins Ausland oder Online-Käufen oder räumlichen Einschränkungen oder Einschränkungen auf bestimmte Güter und Dienstleistungen. Das ist alles mit der Bezahlkarte in einem unterschiedlichen Umfang möglich. Und das sind eben auch die Einschränkungen, die die Bezahlkarte jetzt von einer Leistungsauszahlung per Überweisung auf ein Bankkonto unterscheiden würden, wo solche Einschränkungen nicht möglich sind. NRW zum Beispiel lässt Kommunen selbst entscheiden, ob sie die Bezahlkarte einführen wollen oder nicht. Und in anderen Fällen, zum Beispiel in Baden-Württemberg, will das Land alle Städte und Kommunen zur Einführung verpflichten. Freiburg wurde jetzt ja beispielsweise im August per Weisung der Landesregierung dazu aufgefordert, die Bezahlkarte bis Oktober 2025 einzuführen.
Okay, danke für den gesetzlichen Überblick. Was jetzt vielleicht noch wichtig ist, ist zu klären, was ist denn eigentlich das Ziel der Bezahlkarte? Also warum wurde diese Gesetzesgrundlage in der Politik überhaupt geschaffen?
Ja, die Ziele, die EntscheidungsträgerInnen für die Einführung der Bezahlkarte nennen, sind einerseits Entlastung von Kommunen, aber daneben auch vor allem, dass Migrationsanreize verringert werden sollen. Und zwar dadurch, dass das deutsche Sozialsystem unattraktiver für Geflüchtete gemacht werden soll und andererseits, dass Rücküberweisungen in Herkunftsländer erschwert werden sollen.
Okay, ja, danke Anna für den Überblick. Und genau diese formulierten Ziele, die mit der Bezahlkarte erreicht werden sollen, wollen wir jetzt gerne ein bisschen genauer anschauen. Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Hierzu hören wir gleich eine wissenschaftliche Einordnung von Dr. Markus Engler. Er ist Sozialwissenschaftler am Deutschen Institut für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DEZIM, in Berlin und ist auch in unterschiedlichen Funktionen in der Migrationsforschung und Politikberatung tätig, wie zum Beispiel bereits für den Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration, der SVR, oder auch das UNHCR oder die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Die ganze Diskussion um die Bezahlkarte in Deutschland muss man ja im Kontext der größeren Migrations- und asylpolitischen Debatte sehen. Wir hatten eine Ampelregierung, die mit einem liberaleren migrationspolitischen Programm angetreten ist und da auch einige wichtige Gesetzesvorhaben umgesetzt hat, auch eine andere, sagen, Blick, eine andere Rhetorik hatte bei dem Thema. Aufgrund einer Reihe von Entwicklungen, die viel zusammenhängen mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, aber auch steigenden Asylantragszahlen, hat sich die politische Debatte in Deutschland gedreht und auch die strategische Ausrichtung der Ampelregierung hat sich deutlich verändert, ungefähr ab Herbst 23. Ja, es geht nicht nur um die Bezahlkarte, es geht um Abschiebeoffensive, es geht um andere Restriktionen und ja, eben auch um die Bezahlkarte. Solche Zahlsysteme gab es vorher in Deutschland nicht. Soweit ich weiß, gibt es in Frankreich ein Bezahlkartensystem. Als diese Debatte anfing, habe ich auch geschaut, ob es irgendeine Art von Evidenz gibt dafür, was so eine Bezahlkarte macht, wie sie sich auswirken könnte. Ich habe nichts gefunden, auch im französischen Kontext gibt es keine irgendwie Studien dazu. Wir hatten eine Reihe Diskussionen auch im Vorfeld mit PolitikerInnen darüber, was so eine bezahlte Rente machen könnte und was nicht. Wir haben denen auch gesagt, es gibt überhaupt keine Evidenz dafür, dass das ein gutes Tool ist, jedenfalls in dem Sinne, wie es dann diskutiert wurde. Insofern ist die Bezahlkarte für mich ein sehr gutes oder man so will, schlechtes Beispiel dafür, wie Politik vollkommen evidenzfrei vor allen Dingen darauf schaut, welche Signale sie eigentlich senden wollen. Ja, ich glaube auch, dass ich würd sagen, dass wahrscheinlich die wenigsten PolitikerInnen, die das beschlossen haben, auch selber davon überzeugt sind, dass es die Wirkung haben wird, die sie öffentlich kommunizieren. Für mich ist es wirklich ein Inbegriff performativer Politik. Die Regierung will Handlungsfähigkeit demonstrieren. Und wir sehen eigentlich in der längeren politischen Debatte immer wieder die gleichen Punkte, auf die man dann zurückkommt, die gleichen Stellschrauben. Ja, hier geht es um Sozialleistungen. Die wurden schon sehr oft erhöht oder meistens eigentlich gesenkt, dann durch Gerichte wieder erhöht. Aber dann, also man geht immer wieder daran, sozusagen an diese Stellschraube, genauso die Dauer der Bezugsleistung und so weiter. Also die Politikerinnen kommen immer wieder zu den gleichen Punkten, weil es eben gar nicht so viele Punkte gibt, die sie beeinflussen können, ja, wenn wir über Fluchtbewegungen sprechen. Deswegen kommen die auch immer wieder zu Sozialleistungen zurück. Einerseits, weil sie glauben, da noch was drehen zu können, rein rechtlich, aber auch natürlich, weil es soziale Vorteile eben gibt, Personen, sozialen Neid, den will man politisch instrumentalisieren, weil das wird ja permanent von den Rechtsextremen gemacht. Die Union hat das sehr verstärkt, die Ampel hat es dann irgendwie übernommen. Ja? Das ist für mich eigentlich so die Hauptstory bei der Bezahlkarte. Also sehr viele Leute, mit denen ich auch danach gesprochen habe, die das irgendwie umsetzen müssen auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene. Also niemand glaubt, dass das wirklich so funktioniert, wie es konzipiert wird. Aber es wurde eben aus, ja, wie ich schon sagte, performativen Gründen gemacht. Das ist wirklich für mich ein Beispiel für sehr schlechte Politik. Jetzt könnten wir darüber im Detail sprechen, ob eine Bezahlkarte, eine digitale Bezahlkarte nicht auch was Positives sein könnte. Und ich würde sagen, ja. Also ne, es gibt ja dieses Argument auch der Verwaltungsentlastung. Da gibt es eindrückliche Erfahrungsberichte, etwa aus Hannover, dass man sehr, sehr viel Verwaltungsarbeit mit so einem digitalen Tool reduzieren kann, Kosten sparen kann. Die Leute in den Verwaltungen könnten sinnvollere Dinge tun. Also könnte man eine Bezahlkarte ja auch total positiv ausfüllen, ja, weil der Status quo ist ja auch nicht gut. Aber das war überhaupt nicht die politische Absicht. Ja. Die politische Absicht war, wir wollen vor allen Dingen Kontrolle sozusagen suggerieren, inszenieren. Und klar, wir haben jetzt noch gar keinen Überblick darüber, was genau die Regeln im Einzelnen überall sind. Ich finde, das Mindeste, was Politik machen sollte und eigentlich muss, ist eine unabhängige, seriöse Evaluierung dieser Bezahlkarte in Deutschland. Ja, ich glaube nicht, dass die Bundesregierung daran Interesse hat, aber ich meine, das wäre absolut angebracht, weil einerseits kostet so ein System relativ viel Geld. Da könnte man sagen, langfristig, wenn wirklich die Verwaltungskosten dadurch sinken, könnte man es ja langfristig so ein System auch rechtfertigen. Ja, Digitalisierung ist ja nichts Schlechtes an sich. Aber natürlich geht es dann um die ganzen restriktiven Elemente da drin. Und ja, man behauptet, dass es dadurch unattraktiver wäre, nach Deutschland zu kommen. Das kann man schon mal als Ziel irgendwie auch kritisch hinterfragen. Schutzsuchende Menschen sollen nicht mehr nach Deutschland kommen, ähnlich wie bei Zurückweisungen und so weiter. Wir interessieren uns nicht mehr dafür, was mit diesen Menschen passiert. Aber das wird im Moment überhaupt nicht mehr hinterfragt, ob das überhaupt ein gutes politisches Ziel ist. Das Argument, dass Sozialleistungen gekürzt werden müssen, haben wir immer und immer wieder. Es gibt, was die Studienanlage generell angeht, zur Rolle von Sozialleistungen bei Fluchtbewegungen, ist wie immer das Bild nicht 100% eindeutig. Aber die große Mehrheit der Studien sagen erstmal generell, Sozialleistungen spielen eine entweder gar keine oder eine untergeordnete Rolle bezüglich der Entscheidung, nach Deutschland zu kommen oder nicht. Ja. Möglicherweise spielt es für einige Leute eine Rolle im Zusammenhang mit vielen anderen Faktoren, aber es ist nicht der zentrale Faktor. Ich glaube, das ist sehr eindeutig. Wenn wir hier sehr viel Restriktionen einbauen würden, weitere, würde es vermutlich keinen großen Effekt haben auf zukünftige Fluchtbewegungen. Und gleichzeitig, wie auch Herbert Brücker und andere auch argumentiert haben wir sehr viele negative Folgen von so einer restriktiven Bezahlkarte, dass eben die Handlungsfähigkeit, die Autonomie, die vielleicht Integrationsmöglichkeiten von Menschen sehr eingeschränkt werden, wenn so eine Bezahlkarte sehr restriktiv inszeniert wird. Und das scheint ja der Fall zu sein. Insofern ist es eher so also eine Botschaft an die Bevölkerung senden. Hier, der Sozialneid wird adressiert. Diese Menschen, werden sie noch schlechter behandeln als ohnehin schon. Und man hofft sich, ein Signal nach außen zu senden, also an zukünftige Migrantinnen, Flüchtlinge. Aber das wird, glaube ich, keine große Wirkung entfalten. Also es geht eher um diese innenpolitische Dimension.
Kommen wir noch zum Punkt der Rücküberweisungen. Da sagen Erkenntnisse aus der Wissenschaft, dass Rücküberweisungen eher von anerkannten Geflüchteten getätigt werden, weil die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einfach sehr gering sind. Dazu hat Herbert Brücker 2024 eine interessante Kalkulation zur Folgeneinschätzung vorgelegt, die wir euch gern vorstellen möchten, weil es das Thema so ein bisschen abstrakter macht. Die Höhe von Fluchtkosten einer Person belaufen sich nach der IAB-BAMF-SÖP-Befragung, die wir euch gerne auch verlinken, von Geflüchteten auf 5.000 bis 7.000 Euro. Leistungen nach dem AsylbewerberInnen-Leistungsgesetz, Asyl-BLG, können sich, wenn sie komplett in Geldform ausbezahlt werden würden, was grundsätzlich auch häufig gar nicht der Fall ist, maximal auf 460 Euro belaufen. Bei einer Rücküberweisung von 10% der erhaltenen Leistungen an Familienangehörige würde es zwischen 110 und 150 Monaten dauern, bis die notwendige Summe für die Fluchtkosten einer Person erreicht würde. Bei Überweisungen in Höhe von 20% der empfangenen Leistungen würde sich der Zeitraum halbieren, das heißt 55 bis 75 Monate. Und das Zitat aus der Studie: Dies ist weitaus länger als Asylverfahren im Durchschnitt dauern. Und es gibt auch einen DIW-Wochenbericht aus 2024, der zu dem Ergebnis kommt, dass nur 7% der Geflüchteten überhaupt Geld nach Hause senden, mit sinkender Tendenz. So kommt auch Sabine Zinn zu dem Ergebnis, dass es sich jeglicher empirischer Grundlage entzieht, zu denken, dass Geflüchtete im großen Stil Geld nach Hause schicken würden. Aber was sagt Markus zu den Rücküberweisungen?
Also hier haben wir auch eine eingeschränkte Datenlage. Was wir wissen ist, also Rücküberweisungen sind an sich jetzt sicher was Positives, auch im Sinne von Entwicklungszusammenarbeit oder auch globaler Gerechtigkeit. Ja, viele Menschen können finanzielle Unterstützung aus dem Ausland in ärmeren Ländern in Konfliktsituationen sehr gut gebrauchen. Hier zu argumentieren, dass im großen Umfang weitere Fluchtbewegungen nach Deutschland ermöglicht, ist einfach eine Behauptung, für die es absolut keine Evidenz gibt. Ja, es ist denkbar, der Zusammenhang, aber es gibt keine Daten, die das zeigen würden. Also die Sozialleistungen in Deutschland sind ja ohnehin so gering und die Lebenshaltungskosten steigen immer mehr. Es gab keine Anpassung der Sozialleistungen für Asylsuchende, dass sie überhaupt nicht die Möglichkeiten haben, größere Summen von Geld zurückzuüberweisen. Ja? Also das muss man zum einen sehen. Die Daten, die wir haben, ja, es gibt Zurücküberweisungen von Geflüchteten, aber das passiert dann, glaube ich, eher zum späteren Zeitpunkt, wenn die Menschen halt arbeiten und wenn man ihnen Sozialleistungen also komplett abstellen würde, was ja nicht geht, und die Menschen Angehörigen helfen wollen und sich verpflichtet fühlen oder müssen, dann werden sie auch Wege finden, entweder durch legale oder auch meinetwegen irreguläre Arbeit. Ja, es ist quasi nicht zu kontrollieren. Also wenn es da einen großen Drang gibt, das zu tun, es wären da nicht der Hebel Sozialleistungen, und ich meine dann wie Rücküberweisung oder Auslandsüberweisung irgendwie zu verbieten generell, was ja auch irgendwie einige diskutiert haben, ist wirklich keine kluge Politik. Und auch jetzt die Kriminalisierung, das stand, glaube ich, sogar im Koalitionsvertrag drin, Kriminalisierung von Leuten, die dann eben versuchen, Personen zu helfen. Ich meine, da sind wir wirklich dann mitten in der autoritären Wende der Gesellschaft und nicht in der Migrationswende. Ja, das würde ich auch sehr kritisch einordnen. Ja, aber diese Art von evidenzbasierter, normbasierter Politik sehen wir im Moment eben nicht. Was ich auch noch ergänzen würde, die Sozialleistungen erstens ja, sind eh schon niedriger und kaum ausreichend, um in Deutschland zu leben. Und auch vorher war ja ein großer Teil der Leistungen wurden in Sachmitteln ausgezahlt. Es ist ja nicht so, dass die Leute vorher den gesamten Betrag überall aufs Konto überwiesen bekommen haben. Im Grunde ist das, was man dann durch die Sozialkarte zusätzlich an Erschwerung von sozusagen Bargeldautonomie hat, auch vor diesem Hintergrund minimal.
Alle Quellen, die wir hierzu zur Grundlage gelegt haben, verlinkt mir euch natürlich gerne in den Shownotes. Diese kleinen Einblicke in die Einschätzungen aus der Migrationsforschung zeigen die Diskrepanz zwischen den politischen Zielen und den Erkenntnissen. Hieraus und auch wegen der Herausforderungen, die aus der Bezahlkarte für die Betroffenen entstehen, sind in der deutschen Landschaft Proteste und Initiativen in der Zivilgesellschaft entstanden. Eine davon ist die bereits erwähnte Bezahlkarte Stoppen in Freiburg. Eine Aktivistin dieser Initiative haben wir heute als Gästin eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen, wie sich die neue Regelung auf das Leben von Geflüchteten auswirkt und warum sich viele Initiativen bundesweit dagegen wehren. Zwischendurch kommen auch O-Töne von Betroffenen selbst. Für die Begrüßung gebe ich jetzt an dich zurück, liebe Anna.
Ja, wir freuen uns enorm, dass du heute hier bei uns im Podcast bist, Fritzi. Das ist der Name, den du in aktivistischen Kontexten nutzt und ich würde gleich direkt ein paar mehr Worte zu dir sagen. Du hast deinen Gender Studies Master gerade fertig und deinen Soziologie Master fast fertig, bist auf dem Weg ins Berufsleben jetzt und schon lange aktivistisch aktiv. Seit anderthalb Jahren eben auch bei Bezahlkarte Stoppen, wo du unter anderem auch das Tauschangebot für von der Bezahlkarte Betroffene unterstützt. Ja, herzlich willkommen hier.
Ja, hallo. Danke, dass ich heute hier sein darf.
Würdest du uns direkt zum Einstieg etwas über die Initiative Bezahlkarte Stoppen erzählen? Also seit wann es euch gibt? Wie seid ihr entstanden?
Genau, also die Initiative Bezahlkarten Stoppen Freiburg existiert seit ungefähr Mai 2024, als bekannt geworden ist, dass die Bezahlkarten eben eingeführt werden sollen. Da haben sich Menschen zusammengetan und überlegt, okay, wie können wir denn dagegen vorgehen? Und ich bin dann auch im Sommer 2024 zu der Initiative dazugekommen. Und es war relativ schnell klar, die Bezahlkarten werden kommen. Am Anfang wollten wir noch viel eben Demonstrationen und alles Mögliche organisieren, um die Bezahlkarte, die Einführung generell zu stoppen. Da hat sich dann leider eben das nicht verhindern lassen. Und wir haben dann relativ schnell überlegt, okay, wie können wir das dann machen, um die negativen Auswirkungen der Bezahlkarte so gut es geht irgendwie zu verhindern oder so gering wie möglich zu halten. Und daraus hat sich dann eben beispielsweise in der AG, in der ich jetzt aktiv bin, dann der Gutscheintausch entwickelt. Wir in der Initiative sind auch über ganz Deutschland hinweg vernetzt und auch zum Beispiel nach Österreich und treffen uns da auch einmal im Monat, um eben auch zu hören, was in anderen Städten so abgeht, weil auch von Bundes zu Bundesland und auch von Stadt zu Stadt unterschiedliche Regelungen bezüglich der Bezahlkarte gibt. Und ich glaube, die Zusammenarbeit ist da auch einfach sehr, sehr wichtig, dass wir eben gegen diese diskriminierende Politik zusammen eben vorgehen und schauen, wie wir uns auch gegenseitig unterstützen können, welche Angebote funktionieren, welche nicht funktionieren, was die betroffenen Personen brauchen. Genau, und wir haben beispielsweise schon in der Vergangenheit, wie gesagt, Demonstrationen durchgeführt gegen die Bezahlkarte. Wir haben viele Reden gehalten. Wir haben versucht, mit PolitikerInnen zu sprechen, gerade in der Stadt. Wir waren auch schon vor unterschiedlichen Rathäusern, haben da protestiert, haben auch Aktionen gemacht, wie beispielsweise, dass wir an unserem Bürgermeister ganz viele Karten, so wie so in Anführungszeichen Grußkarten, geschickt haben mit Unterschriften von Menschen, die sich gegen die Bezahlkarte aussprechen, um da eben auch, und da stand dann auch so Bezahlkarte stoppen drauf und eben ein Text, warum wir die Bezahlkarte für rassistisch und für sehr problematisch halten. Und ja, mit ganz unterschiedlichen Aktionen versuchen wir da eben einmal auf die Bezahlkarte überhaupt aufmerksam zu machen in der Zivilbevölkerung und gleichzeitig aber, und das ist auch uns sehr wichtig, zu zeigen, okay, die Bezahlkarte ist ein Symptom von einer sehr rassistischen Politik und es ist sozusagen ein Beispiel und auch immer wieder dafür zu sorgen, dass es eingeordnet wird, warum jetzt die Bezahlkarte sozusagen ein Symptom ist und ein Beispiel darstellt und warum aber wir generell gerade uns in einer immer rassistischer werdenderen Politik befinden.
Mhm. Genau. Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt vorher einhaken. Ja. nee, voll gut. Aber du hast gesagt, genau, die Bezahlkarte ist aus eurer Sicht super problematisch. Ja. Wir haben in der Einführung ja schon ein bisschen gehört, welche Einschränkungen für von der Bezahlkarte Betroffenen im Alltag einhergehen. Könntest du uns noch mal erzählen, ja, was das konkret für die Betroffenen bedeutet und warum Aktionen dagegen aus eurer Sicht notwendig sind?
Ja, also genau, die Bezahlkarte bedeutet ja, dass Menschen nur 50 Euro im Monat Bargeld abheben dürfen oder bekommen. Und dazu muss man auch sagen, dass die 50 Euro willkürlich festgelegt sind. Also es gibt keine Begründung, es ist auch in unterschiedlichen Städten unterschiedlich. Aber genau, es ist einfach eine politische Zahl, die auch jetzt überhaupt gar keine irgendwelche Begründungen hat. Also das ist einfach, da sieht man auch mal wieder so die Willkürlichkeit dahinter. Und ja, also wir können uns ja mal selbst überlegen, was wir alles heute noch bar bezahlen. Und da fängt es an, irgendwie bei der Bäckerei um die Ecke, irgendwie Brötchen, beim Dönerladen. Oft können wir da nicht mit Karte zahlen. Dann auf Flohmärkten, Sozialkaufhäusern. Es ist einfach super oft noch Bargeld notwendig, um Dinge zu bezahlen. Beispielsweise auch Kinder in der Schule, wenn die auf Ausflüge gehen, da wird Bargeld eingezahlt. Und selbst wenn es um Überweisungen geht mit der Bezahlkarte, kann man auch nicht einfach Überweisungen tätigen, sondern die müssen immer über die Verwaltung laufen. Und da muss eine Person in der Verwaltung sitzen und dann das bewilligen oder eben auch nicht die Überweisung. Mhm. Genau, beispielsweise können auch Deutschlandtickets nur online per Überweisung bezahlt werden. Sprich, da braucht es dann auch immer eine Zusage. Ja, das ist einfach, wir sagen, 50 Euro ist erstens viel zu wenig Geld und zweitens, jeder Mensch sollte das Recht haben, selbst zu bestimmen. Also das ist eigentlich die Grundlage. Jeder Mensch sollte selbst sagen können, ich möchte Bargeld, ich möchte Online-Überweisungen tätigen, ich möchte selbst entscheiden oder ich darf selbst entscheiden, wie ich mein Geld verwalte. Und das ist ein Grundrecht. Und dieses Grundrecht wird halt zutiefst eingeschränkt durch die Bezahlkarte. Und ja, dagegen wollen wir irgendwie vorgehen und aufzeigen, dass das eben nicht mit unseren Werten übereinstimmt. Und genau, da dann eben auch den Menschen irgendwie möglich machen, mehr als 50 Euro im Monat Bargeld zu bekommen.
Ja, danke für deine Ausführungen, Fritzi. Und wir haben jetzt quasi aus deiner Sicht gehört, was so die Auswirkungen sind für die Bezahlkarte für die Betroffenen. Und als nächstes werden wir jetzt ein paar Betroffenen Stimmen hören, was die eigentlich dazu sagen. Ich stehe jetzt hier vor dem Kiosk in Freiburg und versuche, Betroffene zu finden, die hier ihre Gutscheine umtauschen und mir erzählen wollen, warum sie hierher gekommen sind.
Die Bezahlkarte, das ist nicht gut. Deutschland-Ticket, andere Person hat Vortrag, aber das alles geht nicht.
Warum kommst du hierher?
Weil ich brauche die Geld cash mit Cash. Ja. Nur, dass ich brauche das Bezahlen mit der Kleidung oder Essen. Mhm. Ja. Also ich kann nicht bezahlen mit Karte, aber ich brauche nur die Cash.
Diese Bezahlkarte, aber nicht gut, nicht so gut. Auch Vertrag vom Handy auch nicht gut.
Ich hatte jetzt die Möglichkeit, hier bei der Umtauschaktion dabei zu sein und mit Personen zu sprechen, die das Tauschangebot in Anspruch nehmen. Hier war einiges los und es gab auch Leute, die ohne Tausch wieder gehen mussten, weil nicht genug Bargeld vorhanden war. Manche kommen auch mehrmals im Monat hierher und alle, mit denen ich gesprochen habe, haben mir von den Nachteilen erzählt, die mit der Bezahlkarte oder beziehungsweise mit dem fehlenden Bargeld einhergehen. Nicht alle wollten es aber in ein Mikrofon einsprechen. Einerseits ging es um die Selbstbestimmung und Personen, die am liebsten alles Geld eben als Bargeld hätten. Uns wurde mir aber auch von konkreten Einschränkungen erzählt, wie das Deutschlandticket oder Handyverträge, aber auch bestimmte Einkäufe, die eben nur mit Bargeld getätigt werden können. Okay, liebe Fritzi, zurück zu dir. Ich stand jetzt ja gerade vor dem Kiosk in Freiburg und habe mit Betroffenen gesprochen. Vielleicht kannst du uns ja noch mal zur Kontextualisierung erzählen, was ihr da konkret eigentlich macht. Also was ist die Aufgabe eurer Initiative?
Genau, also wir sind sozusagen nicht die ganze Initiative, sondern eine AG, die sich, weil das ist auch wichtig, genau, weil wir haben zum Beispiel auch Rechtsberatung, okay, und eben Demonstrationen, Öffentlichkeitsarbeit. Also wir machen tatsächlich sehr viel mehr als nur in Anführungszeichen der Tausch, weil wir auch sagen, dieses Tauschangebot, ich erkläre es gleich noch ausführlich, das ist zwar wichtig, aber es ist, wir wollen ja die Bezahlkarte abschaffen. Also wir wollen ja, wir wollten eigentlich gar nicht, dass sie eingeführt ist. Jetzt ist sie eingeführt und wir wollen sie abschaffen. Und wir wollen nicht dauerhaft sozusagen Abhilfe leisten müssen, sondern das ist jetzt eben eine Sache, die wir tun müssen, die wir aber eben langfristig nicht tun wollen. Und der Tausch funktioniert so, dass, du hast es ja auch eben gesehen, betroffene Menschen wissen, dass wir an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit immer an einem bestimmten Ort sind, wie du jetzt zum Beispiel auch wusstest. Und das ist auch öffentlich einfach einsehbar bei uns auf Instagram. Es hat sich dann auch rumgesprochen. Wir machen das jetzt seit knapp einem Jahr. Okay. Und kommen dann zu uns und haben Gutscheine dabei, 50 € Gutscheine von unterschiedlichen Läden. Viel DM-Gutscheine, aber auch Aldi, Rewe, genau, einfach unterschiedlichste Gutscheine.
Die sie mit ihrer Bezahlkarte kaufen können, oder?
Genau, weil sie können ja mit an Kassen, also zum Beispiel bei DM an der Kasse, können sie einen 50 € DM-Gutschein kaufen. Mhm. Dann kommen sie mit diesem 50 € Gutschein zu uns. Wir nehmen den Gutschein entgegen und die betroffenen Menschen bekommen dafür dann von uns 50 € Bargeld. Mhm. Dann ist schon mal gut, weil dann hat die Person eben 50 € mehr Bargeld im Monat. Und wir haben diesen Gutschein, diese 50 € im Gutscheinwert. Dann kommt eine solidarische Person. Also Andrea, jetzt zum Beispiel du, du möchtest einen DM-Gutschein haben, weil du eh immer bei DM einkaufst und dir ist es halt egal, ob du das jetzt bar zahlst oder mit so einer Gutscheinkarte. Du gibst uns dann 50 € bar und bekommst dafür den 50 € DM-Gutschein. Das bedeutet, wir sind sozusagen nur die Vermittlungsstelle zwischen solidarischer Person und betroffener Person. Wir sind so die Umtauschstelle. Über uns läuft sozusagen der Bargeldbetrag und der Gutscheinbetrag. Genau, einfach, dass sich Menschen nicht so untereinander selbst connecten müssen, sondern dass das einfach über uns zu einer immer gleichen Zeit läuft und dass die Menschen so wenig Arbeit wie möglich damit haben. Und wir merken auch, dass dieses Angebot einfach sehr, sehr gut angenommen wird von den betroffenen Menschen. Also du hast es ja auch selbst gesehen, es sind super viele Leute da vor Ort, viele mit ihren Kindern, viele Familien, die einfach mehr Bargeld benötigen und die einfach dankbar dafür sind, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, gleichzeitig natürlich aber auch super lange Wege auf sich nehmen müssen, um, also manche kommen echt von 2 Stunden Fahrtweg, um da 50 € zu tauschen. Genau, was ja einfach nicht die Lösung sein kann. Aber man sieht eben, also immer wieder jede Woche, wie notwendig einfach Bargeld ist und was es eben auch für ein Leid verursacht und auch für eine Stigmatisierung, ne, irgendwie mit dieser Karte da zahlen zu müssen. Und ja, wir haben da echt auch gute Gespräche und genau merken auch, dass viele Leute, die dann auch solidarisch sind und Gutscheine nehmen, da auch fassungslos sind, wenn wir da einfach noch mal ein bisschen mehr erzählen, was da so abgeht, weil einfach viel in der Zivilbevölkerung überhaupt nicht bewusst ist, was für ein Problem diese Bezahlkarte auch darstellt und was für Einschränkungen es wirklich bedeutet und was da auch für einen Unterdrückungsmechanismus dahinter stecken. Also genau, das ist einfach irgendwie voll wichtig. Und trotzdem merken wir auch, dass wir einfach viel zu wenig Kapazitäten haben. Also es müssten eigentlich noch viel, viel mehr Geld, noch viel, viel mehr Stände oder so Gutscheintauschbörsen geben. Mhm. Es entwickelt sich auch, gerade in anderen Städten ist es auch echt richtig, richtig gut. Und wir hoffen jetzt einfach auch darauf und sind auch mit Leuten in Kontakt, immer mehr Gutscheine, Tausch anbieten zu können und aber halt im Bestfall diese Karten wieder abschaffen zu können.
Okay, das heißt, der Bedarf von Seiten der Betroffenen ist sehr hoch und es ist eher schwierig, diesem Bedarf entsprechen zu können.
Wir können dem gar nicht entsprechen tatsächlich, weil der Bedarf so hoch ist, dass wir einfach nicht genug Bargeld haben.
Ja, okay. Und habt ihr auch schon eine Idee, wie ihr damit umgeht, wenn Betroffene zum Beispiel 2 Stunden Anfahrtsweg auf sich nehmen? Also gibt es auch auf dem Land vielleicht schon Initiativen, die sich gegründet haben?
Wir sind in Gesprächen mit Initiativen auf dem Land. Da ist es aber, es ist einfach nicht so leicht, da irgendwie zentrale Orte zu finden, wo man dann eben so Sammelstellen machen kann. Aber genau das ist auf jeden Fall auch der Plan und der Wunsch, auch auf dem Land mehr Stellen anzubieten. Es gibt auch Fahrgemeinschaften, die sich irgendwie gegründet haben, um dann Gutscheine bei uns zu tauschen. Also ja, es wäre schön, wenn es das mehr geben würde, genau. Aber es ist halt auch, es ist auch ein Ding, dass es auch so eine Vereinzelung auf dem Land gibt von betroffenen Menschen. Es ist einfach auch wirklich nicht leicht, da mit den Möglichkeiten, die wir haben, da auch so den Ganzen gerecht zu werden. Also wir stoßen da leider auch echt an Grenzen.
Ja, danke für diese Perspektive. Ich habe noch eine Rückfrage oder vielleicht auch noch mal so ein bisschen Kontext, vielleicht auch zu Freiburg oder in dem Fall ja auch Baden-Württemberg. Warum es jetzt einerseits jetzt schon Geflüchtete gibt, die eine Bezahlkarte haben und auch schon seit Monaten quasi zu euch kommen und es sich ja auch scheinbar immer mehr rumspricht, dass ihr den Bedarf nicht mehr decken könnt. Aber andererseits Freiburg eigentlich eine der letzten Städte ist, die das jetzt überhaupt einführt. Vielleicht kannst du da ja noch mal erklären, was da, ja, warum das so ist.
Ja, das ist tatsächlich eine Besonderheit und auch, genau, ich versuche es zu erklären. Es ist eben so, dass es gibt ja genau Freiburg als Stadt und aber auch eben Freiburg, also ich vergesse, Breisgau Hochschwarzwald. Richtig, ja. Genau, und das ist eben Landkreis. Und Baden-Württemberg als Landkreis, da sind die Bezahlkarten schon seit Anfang des Jahres eingeführt worden. Und die Stadt hat die Bezahlkarten aber bis jetzt noch nicht eingeführt. Hat einfach da nicht die Priorität drauf gesetzt. Und wir haben aber zum Beispiel in Freiburg auch eine Landeserstaufnahmestelle. Und die Landeserstaufnahmestelle wird, wie sie schon sagt, ist vom Land. Also da hat die Stadt erstmal nichts mit zu tun, außer dass die Landeserstaufnahmestelle örtlich in Freiburg ist. Und die Menschen aus der Landeserstaufnahmestelle haben eben auch schon Bezahlkarten bekommen. Und deswegen sagen wir ja auch, viele kommen 1 bis 2 Stunden Fahrtweg, weil die aus dem ländlichen Bereich kommen und da die Bezahlkarte schon eingeführt worden ist. Und du hast recht, das Besondere in Freiburg ist tatsächlich, dass bis jetzt die Bezahlkarten noch nicht eingeführt worden sind. Das wären dann tatsächlich auch nochmal über 500 Betroffene, die in Freiburg dazukommen würden. Und warum das so ist, ist, dass ja Freiburg da einfach die Priorität nicht drauf gesetzt hat, diese Bezahlkarten einzuführen, weil es einfach super viel Aufwand bedeutet und es einfach überhaupt nicht gesehen. Also das finde ich auch echt gut. Es gibt keinen Grund so. Also Bezahlkarten einzuführen. Die Menschen, die meisten haben schon bereits jahrelang Girokonten, auf die ihr Geld überwiesen bekommen. Warum sollten die denn jetzt eine andere Karte bekommen? Also wenn man so diese ganzen rassistischen Narrative irgendwie beiseite lässt, die auch einfach gut widerlegbar sind, dann gibt es dafür keine Begründung, eine Bezahlkarte einzuführen. Und Freiburg hat es jetzt eben lange einfach die Prioritäten darauf nicht gesetzt. bis dann aber jetzt vor ein paar Wochen tatsächlich das Land beschlossen hat, Freiburg muss die Bezahlkarten einführen.
Okay.
Auch wenn die Stadt an sich das jetzt nicht für so nötig hält.
Mhm.
Genau, also wir als Bezahlkarte stoppen, versuchen eben auch der Politik in Freiburg und dem Gemeinderat vor allem eben klarzumachen, dass die Bezahlkarte, dass es eben verschiedene, ja, auch Möglichkeiten eventuell geben könnte, die Bezahlkarte nicht einzuführen,
mhm.
weil vom Land wird eben Druck ausgeübt, die Bezahlkarte in der Stadt einzuführen,
mhm.
was auch schon mal sehr fragwürdig ist, weil die Stadt ja eigentlich auch befugt sein sollte, eben selbst zu entscheiden. Und es wird aber wahrscheinlich so sein, dass die Einführung, dass sie nicht daran vorbeikommen, die Bezahlkarte einzuführen. Allerdings ist es so, dass eigentlich die Bezahlkarte immer nur im Einzelfall entschieden werden darf oder kann. Also es muss eigentlich individuell entschieden werden für jede einzelne Person, also hier für 500 Menschen, warum mhm. jetzt die Bezahlkarte diese Person benötigt. Und da sind dann eben verschiedene Punkte notwendig. Zum Beispiel muss einmal nachgewiesen werden, okay, die Person überweist viel Geld ins Ausland. So. Oder ist nur eingereist nach Deutschland, um diese Bezahlkarte oder das Geld, also nicht die Bezahlkarte, sondern das Geld, die geflüchtete Person bekommt, nur aus dem Grund irgendwie geflohen und bezahlt im Nachhinein, was auch echt absurd ist, wenn man sich das vorstellt, im Nachhinein die Schlepper. So. Mhm. Also das ist wirklich, also und das muss halt nachgewiesen werden, theoretisch, für jede einzelne Person, um die Bezahlkarte, um dann auch zu begründen, warum die Person jetzt eine Bezahlkarte bekommt. So, und ne, das kann man sich ja vorstellen, das ist ein Riesenaufwand. Und aber so könnte beispielsweise geschaut werden, dass, ja, dass es die Bezahlkarte eben dann nur für einzelne Personen, wenn das dann wirklich der Fall sein sollte, eingeführt wird. Und das ist ja aber auch eine Sache, wo wir auch sagen, dass es also eigentlich wirklich am Recht, also es ist am Recht vorbei, diese Bezahlkarten einfach einzuführen, Menschen zu zwingen, die jetzt zu haben, obwohl es eigentlich eine Einzelfallprüfung geben müsste. Aber es wird einfach trotzdem gemacht und der Politik ist es auch bewusst. Also es gibt Mitschriebe von, also es gibt Dokumente, Mitschriebe, dass darüber auch diskutiert worden ist und dass PolitikerInnen sich aber halt einfach dafür entschieden haben, es trotzdem zu machen. Sprich, solange es kein Recht, also solange es keine Rechtsprechung gibt, die sich dagegen ausführt, wird einfach am Recht vorbei Politik gemacht. Und das ist eine Entwicklung, die wir ja auch also immer häufiger beobachten. Und ich finde das auch sehr beängstigend. Ja, da werden einfach so Grundrechte und Menschenrechte unterwandert. Und genau, darauf könnte man eben sozusagen setzen. Und wir hoffen auch, dass da eben geschaut wird, dass da wirklich nur in Einzelfällen entschieden wird und im besten Fall halt gar nicht entschieden wird.
Hm.
Genau. Und was auch zum Beispiel unser Bürgermeister gemacht hat, Martin Horn heißt der hat remonstriert. Das bedeutet, wir wissen noch nicht, also wir haben noch nicht so genaue Informationen, wie das abgelaufen ist, aber wir wissen auf jeden Fall, dass er eben dadurch seine Haftbarkeit gesagt hat, okay, er ist dafür nicht haftbar, wenn die Bezahlkarten eingeführt werden und im Nachhinein eben rauskommt, dass es nicht legal war. Und das finde ich, also wenn man sich das überlegt,
ist auch sehr bezeichnend. Mal, ja,
sehr bezeichnend, genau. Mhm.
Danke, Fritzi, für deine Ausführungen schon mal bis hierhin. Wir geben am Ende allen unseren GästInnen Raum, Ungesagtes, was noch nicht gesagt worden ist, jetzt noch anzubringen. Wenn du möchtest, kannst du unseren ZuhörerInnen jetzt noch etwas mitgeben zum Ende des Podcasts?
Ja, was mir irgendwie wichtig ist, ist nochmal zu betonen, einmal wie viel Geld die Bezahlkarten auch kosten. Also alleine im Haushalt 2025 hat Baden-Württemberg 10,6 Millionen Euro für die Bezahlkarte angerechnet. So, das muss man sich mal vorstellen. Außerdem ist mir super wichtig zu sagen, dass wir auch fordern, dass die Grundrechte für Betroffene einfach eingehalten werden müssen. Also egal, was da Einzelmeinungen sind, es ist einfach vom Grundrecht und vom Menschenrecht nicht erlaubt, diese Bezahlkarten einzuführen. Außerdem ist es ein krass hoher Verwaltungsaufwand, der nicht begründet werden darf oder nicht begründet werden kann. Und ja, wir fordern alle Menschen, die jetzt zum Beispiel hier diesen Podcast hören, auf, engagiert euch, sprecht mit Menschen darüber, kommt irgendwie zum Gutscheintausch und irgendwie helft zu verhindern, dass ja Freiburg, aber auch generell andere Städte, andere Länder immer weiter nach rechts rutschen, weil das passiert mit der Bezahlkarte. Es wird weiter gespalten, es wird die Gesellschaft weiter gespalten. Die Menschen, die am wenigsten Stimme haben, wie Geflüchtete, werden noch weiter ausgeschlossen von unserer Gesellschaft, von sozialer Teilhabe. Und da braucht es einen Gegenprotest dagegen. Da muss dafür auf die Straße gegangen werden und sich einfach engagiert werden, dass auch die Bezahlkarte nicht noch weiter, ne, es sind ja auch Gespräche, dass es jetzt für BürgerInnen, Geldempfängerinnen ausgeweitet werden soll, die Bezahlkarte. Es sind jetzt auch schon Geflüchtete von der Ukraine, sind jetzt auch betroffen. Also, ne, und so, es wird immer weiter werden so, ja, diskriminierende Ideologien ausgebreitet. Von unten erst trifft es eben Schwächere und dann wird es immer weiter, kommt es zu Vereinzelungen. Und wir wollen mit einer breiten Bündnis und mit vielen, vielen Menschen dagegen vorgehen. Und da ist jede Person, die jetzt merkt, oh, mir brennt es unter den Fingern, willkommen, irgendwie mitzumachen. Und es braucht einfach super, super viele Menschen, egal ob mit wenig oder mit viel Kapazitäten, die zusammenarbeiten und wie euren Podcast beispielsweise auch, da so aufmerksam darauf machen und ja, solidarisch einfach miteinander leben wollen und füreinander sind, gerade jetzt in den politischen Zeiten.
Ja, danke, Fritzi. Bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, lasst uns noch einmal zusammenfassen, was wir von Fritzi und Markus jetzt zur Folgeneinschätzung der Bezahlkarte erfahren haben. Die Ziele, die mit der Bezahlkarte erreicht werden sollen, sind ja eine Verringerung der Fluchtmigration nach Deutschland und die Entlastung der Kommunen. Die Entlastung der Kommunen hat Markus durchaus als möglichen positiven Effekt der Bezahlkarte eingeordnet, wenn die Karte Sachleistungen ersetzt und die Leistungsgewährung dadurch digitalisiert wird. Ob die Bezahlkarte aber Mehraufwand oder Entlastung für die Verwaltung bedeutet, hängt letztendlich davon ab, wie wir im Gegenbeispiel von Fritzi erfahren haben, wie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von den Kommunen zuvor ausgezahlt worden sind. In Kommunen, die Leistungen per Kontoüberweisung auszahlen, bedeutet die Bezahlkarte voraussichtlich eher mehr Verwaltungsaufwand, weil Einzelfallprüfungen notwendig werden könnten und Genehmigungen für Überweisungen und die Abhebung höherer Bargeldbeträge erteilt werden müssen. Zum anderen Ziel: Migrationsbewegungen werden nach allem, was wir bisher wissen, durch die Einführung von Bezahlkarten nicht beeinflusst werden. Und trotzdem stellt die Bezahlkarte einen starken Eingriff in das Leben von Betroffenen dar. Zur Kritik der Bezahlkarte als Verletzung des Grundrechts auf ein menschenwürdiges Existenzminimum und des Gleichheitsgrundsatzes im Grundgesetz haben wir euch auch noch Quellen in den Shownotes verlinkt. Damit sind wir auch schon zum Ende unseres Podcasts gekommen. Und also auch danke euch allen fürs Zuhören. Ihr habt Fritzis Worte gehört und wir hören uns hoffentlich im Dezember wieder.
Danke, Fritzi. Danke, Anna. Tschüss.
Tschüss.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.